Wie im Leben, so auch im Bau und in der Infrastruktur. Komplexe Probleme löst man am besten miteinander und nicht gegeneinander. Das ist allerdings nicht so einfach im Rahmen einer traditionellen Projektabwicklung. Deswegen gibt es seit einiger Zeit in Deutschland unter dem Begriff integrierte Projektabwicklung, IPA, ein, man kann es durchaus sagen, revolutionäres Modell einer kooperativen Zusammenarbeit im Rahmen von komplexen Projekten. In der heutigen Interviewfolge spreche ich mit Michael Fuchs, dem Head of Practice and Strategic Change Management bei der Deutschen Bahn. Viel Spaß!
Tragweite, Führung und Transformation in Planung, Bau und Infrastruktur. Der River State Executive Search Podcast mit Christian Kaya.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tragweite-Podcast-Folge. Ich habe heute einen wieder einmal sehr spannenden Interviewgast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Michael Fuchs.
Hallo Christian.
Michael, ich bin sehr dankbar, dass unsere beruflichen Netzwerke uns vor einigen Monaten zusammengebracht haben und wir unter anderem auch über ein Thema schon gesprochen haben, was mir in den letzten Jahren immer mal wieder von Kunden und Kandidaten und anderen Gesprächspartnern aus der Branche ja mir genannt wurde. Ich fand es irgendwie immer schon spannend, hatte aber noch nie die Gelegenheit bisher, da richtig tief einzutauchen. Deswegen freue ich mich, dass du heute da bist und wir unter anderem über das Thema integrierte Projektabwicklung sprechen können. Ich kenne dich ja schon ein bisschen, unsere Zuschauenden und Zuhörenden vielleicht noch nicht oder nur sehr wenig. Bevor wir in unsere Themen reinstarten, magst du einmal einen kurzen Einblick geben, was du denn die letzten Jahre oder Jahrzehnte so gemacht hast und wo du quasi beruflich, persönlich herkommst.
Ja, also vielleicht starte ich mal so. Ich habe ursprünglich hartes Projektmanagement gemacht, Strukturberatung, Prozessoptimierung, Strategie, solche Sachen. Bin irgendwann tatsächlich als PMO Building Planning auf einer Baustelle in eine Situation gekommen, wo ich dachte, wow, jetzt sollte man sich mit Menschen auskennen und wie das geht. Und bin dann immer mehr in die weiche, nenne ich es jetzt mal, Beratungsrichtung gestolpert. Also wie arbeite ich eigentlich mit Gruppen, mit Individuen, wie komme ich eigentlich zu Ergebnissen? Und bin dann bei der Deutschen Bahn gelandet. Und
wann war das ungefähr, dass man so zeitlich ein bisschen einordnen kann?
Das war 2013, bin ich zum Fernverkehr gekommen war da dann Leiter Change Management und interne Kommunikation, eine ganz coole Kombination, by the way. War dann mit kurzer Unterbrechung mal raus, war bei Haribo, habe dort international Change Management gemacht. Bin dann zurück zur Bahn, als man mich gefragt hat, ob ich das nicht in der Konzernleitung machen wollen würde und so übergreifend und so für die krassen Themen. Und das hat mich so angesprochen, dass ich auch zurückgegangen bin. Ich glaube, wenn man sich so fragt oder wenn sich die Zuhörer fragen, was ist denn eigentlich Change Management? Ich würde immer sagen, Change passiert in solchen Projekten irgendwie immer. Die Frage ist nur, ob er gut oder schlecht gemacht ist. Ja. Und gutes Change Management hört nicht bei einer gut erzählten Story auf, sondern es begleitet, und zwar genau dort, wo schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen, in den echten Meetings, nicht in Formaten, die nachgelagert sind, sondern dort, wo es wirklich passiert. Da kann man sehr, sehr viel rausholen. Man kann Transparenz reinbringen, man kann Konflikte direkt ansprechen, sie direkt auflösen. Man kommt sehr viel schneller zu Entscheidungen. Sie sind meistens sehr viel tragfähiger und am Ende ist das im Business natürlich Geld. Schnell und gut getroffene Entscheidungen sind bares Geld. So würde ich uns bezeichnen. Also so alles andere als Edeltechnokraten, sondern wirklich Menschen, die dafür sorgen, dass Geld im Unternehmen bleibt und nicht rausgeht.
Ja, genau. Jetzt Thema Change Management hört man ja schon immer häufiger. Du bist aber ja schon, ja, ich würde sagen schon 2013 auch dort hinein positiv geraten oder beziehungsweise auch schon früher. Ich selbst habe so meinen eigenen Zugang zur Baubranche, zur Infrastrukturbranche so seit 2016, 17. Und ja, aus meiner persönlichen Beobachtung hat sich in den letzten, gerade in den letzten 3-4 Jahren sehr viel getan, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich immer mehr verstanden habe, wie es läuft, was alles passiert, was sich alles verändert, also ne, die ganz großen transformatorischen, wie man so schön sagt, Herausforderungen, ne, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Geopolitik, Generationenwandel und ja, technologische Fragestellungen, Infrastrukturrückstau, der jetzt so langsam aufgeholt werden soll. Also die Herausforderungen sind ja parallel, stapeln sich. Das heißt, da ist der Change-Bedarf, also ich glaube, der Bedarf ist das falsche Wort. Ich glaube, es findet statt, wie du ja auch schon gesagt hast. Aber die Frage, wie geht man damit um? Jetzt, wenn wir mal über das Bewusstsein sprechen, was hat sich denn aus deiner Sicht getan in den letzten 12 oder noch mehr Jahren, was so das Verständnis für Change oder für Veränderung, für Transformation in der Infrastruktur oder der Ingenieurbranche, ja, was hat sich da so getan in deiner Wahrnehmung, wenn man auf das Thema Change guckt?
Ich glaube, es sind zwei Ebenen, wo wir schauen können und eins wollen wir heute vertiefen. Ne? Das eine ist, dass natürlich auch in einer Ingenieursbranche oder auch in mittelständischen Unternehmen Abteilungen dazukommen, verschmolzen werden, Dinge verändert werden müssen, ja, und es ist so, dass sich Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, sowas zu begleiten, einfach dafür sorgen, dass sowas reibungsloser abläuft, dass die Veränderungsgeschwindigkeit, sozusagen die Rückkehr zur Performance, wesentlich kürzer ist. Und damit ist es natürlich wieder bares Geld. Beziehungsweise die Erreichung der Strategie, die man sich überlegt hat. Im Bauen jetzt selber ist es ja so, wir wollen ja heute über IPA reden und da ist es ja sozusagen in diesem Modell ein Paradigmenwechsel drin, wie man miteinander baut. Und jetzt habe ich in meinem früheren Leben ja selber schon mal auf der Baustelle gestanden und ich bin kein Bauingenieur, aber ich habe halt das PMO Building Planning gehabt. Da lernt man zwangsläufig was dazu und auch wie der Ton auf dem Bau ist und wie Nachforderungen funktioniert und alles drum und dran. Und ich glaube, dass das, was man sieht, wenn du jetzt auf diesen Zeitraum anspielst, ist, dass Bauen immer teurer wird und die Termin- und Kostentreue immer niedriger. Und dafür ist dieses Modell eine versuchte Antwort, die Termin- und Kostentreue höher zu heben. Also wenn jetzt jemand glaubt, ich mache jetzt IPA und dann wird auch alles viel billiger und viel schneller. Nein, das würde ich nicht sagen. Aber die Abweichung von dem, was man sich vorgenommen hat, die ist mit ziemlich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geringer.
Genau, jetzt bist du schon ins Thema eingestiegen, das können wir gerne auch jetzt machen. Ne? Wir sprechen heute über...
Wirklich gebaut.
Genau, ja, hervorragend. Es liegt ja auch sehr nah beieinander. Ne? Wir sprechen dann über die integrierte Projektabwicklung als, ja, als Paradigmenwechsel. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es den einen oder die andere gibt, die davon noch nicht so viel gehört haben, die bisher vor allem wirklich in der ganz klassischen Projektabwicklung zu Hause sind. Magst du mal mit deinen Worten, aus deinem Verständnis einmal skizzieren, auch gerne sehr konkret, wie denn traditionellerweise Projektabwicklung stattfindet? Also fernab von jeglicher IPA, so was ist traditionelle Projektabwicklung im Bau oder im Infrastrukturbau?
Okay, dann mache ich es bewusst provokant, damit mich ein paar Leute gleich nicht mehr mögen. Also wir werden sehen. Ich würde sagen, die Idee ist es, den günstigsten Anbieter zu finden, um etwas zu realisieren. Und ein Anbieter oft im Bausektor wird normalerweise schauen, dass sein Angebot auch gerade genauso schreibt, wie er durch diese Ausschreibung rutscht und eben schaut, dass er die auch möglichst gewinnt. Und das eben über den Preis. Und selbst wenn der schon sieht, dass mit dem, was da aufgeschrieben ist in Lasten- und Pflichtenheft, das vielleicht so nicht funktionieren wird, ja, umso besser, weil dann weiß ich ja, dass ich nachfordern kann und über Nachforderungsmanagement verdiene ich eigentlich das eigentliche Geld. Na, und wenn der Mechanismus natürlich im System steckt, na, dann ist natürlich klar, warum eine Äpfelharmonie viel länger dauert und auch viel teurer wird, weil natürlich jeder Subunternehmer auf eine gewisse Art und Weise sich selbst optimieren mag. Und da setzt das IPA-Modell an. Ja, das sagt, so machen wir das nicht und baut ein paar Mechanismen ein, die es einem praktisch unmöglich machen, dass diese Sachen passieren können. Mhm. Genau. Ja. Und historisch, um einmal noch zu sagen, also es ist nur in Deutschland relativ neu, ja, also gerade Australien, Neuseeland, Norwegen, Schweden, die machen das schon viel länger, ja, die sagen auch alle, wir sind total doof, dass wir so bauen, wie wir bauen, und da es diese ganzen Präzedenzfälle zumindest im Ausland gibt, und die da ganz gut funktionieren, genau, haben wir mal geschaut, wie wir das für uns nutzen können.
Genau. Die Bahn ist da ja auch sehr vorreitend oder vorfahrend, wenn man so will, unterwegs. Da gehen wir gleich drauf ein, was das auch genau bedeutet. Ich würde noch einmal kurz da in den Finger in die Wunde legen. Beziehungsweise ich glaube, dass wenn sich Dinge verändern sollen, dass es wertvoll ist, sich diese auch genau anzugucken und zu überlegen, wo kommen denn die Beharrungskräfte her? Ne? Also es muss ja auch, es hat ja auch alles irgendwann mal einen Grund gehabt. Und eine gewisse Legitimation in der Vergangenheit. Wie erklärst du dir denn, dass in Deutschland diese Beharrung oder Verharrung in diesen traditionellen Vergabeprozessen, der Günstige bekommt das Angebot, jeder weiß, es wird nicht funktionieren, am Ende wird dann über Nachträge Geld verdient und so weiter, es wird sich gegenseitig die Schuld zugeschoben. Das, also als Außenstehender, ich bin ja auch kein Bauingenieur, ich begleite die Branche jetzt seit einigen Jahren und denke, schon das erste Mal, als ich gehört habe bei einer Baufirma, die gesagt haben, ja, wir brauchen einen cleveren Kalkulator, weil das Geld wird ja im Nachtrag verdient, habe ich mir schon gedacht, was macht das mit der Kundenbeziehung, wenn man schon weiß, das Versprechen, was abgegeben wurde, wird einfach so nicht gehalten. Also, ne? Aber das ist ja, es erscheint total sinnlos, aber warum wird das so gemacht und warum so lange? Was spricht dafür oder woher kommt das?
Also ich habe ja vor vielen, vielen Jahren mal eine systemische Ausbildung machen dürfen und mein Ausbilder hat damals zu mir gesagt, egal wie krank ein System auch immer von außen erscheinen mag, wenn es über einen längeren Zeitpunkt Bestand hat, dann hat es meistens einen verdammt guten Grund. Und ich würde immer sagen, wem nutzt es? Und es nutzt ganz vielen Menschen, es in diesem Zustand zu halten, wie es gerade ist, weil eben damit auch Geld verdient wird. Nichtsdestoweniger ist es so, dass wir einen sehr spürbaren Generationenwechsel auch am Arbeitsmarkt haben. Also es ist ja nicht nur so, dass Bauherren müde sind, 100% oder 200% Kosten- und Zeitüberschreitung irgendwie in Kauf nehmen zu müssen, ja, sondern dass auch die jungen Ingenieure auf diese Art und Weise der Arbeit gar keinen Bock haben. Also wir haben ja auch jetzt viel Austausch mit Baufirmen natürlich über diese Form der Zusammenarbeit und die spiegeln uns halt auch, dass die jungen Ingenieure ja angetreten sind, um Dinge zu bauen und nicht um Eskalations-E-Mails zu schreiben von morgens bis abends. Ja, das ist ja auch eine Frage, was hatte ich denn für eine Idee? Und ich meine, ich habe selber mal angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren, 2 Semester, bis ich gemerkt habe, naja, Statik ist jetzt vielleicht nicht ganz so meins und habe mal ein Plus und Minus verwechselt und alles andere war prinzipiell richtig. Und da habe ich gesagt, ja, das ist echt 0 Punkte. Ist ja nur das Vorzeichen. Da habe ich gesagt, ja, aber es hat gerade alles eingestürzt. Die sind alle tot. Ja, so das war dann der Zeitpunkt für mich, in die VWL zu wechseln und was anderes zu tun. Ich habe das natürlich angefangen, weil ich als Kind davon gerne Bagger gesehen habe und zugeguckt habe, wie Häuser gebaut wurden. Und ich glaube, der Purpose ist halt jungen Menschen viel wichtiger. Wofür stehe ich eigentlich morgens auf? Und wenn ich dafür aufstehe, eine Brücke oder ein Haus oder ein Tunnel oder ich weiß nicht was zu bauen, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich dafür aufstehe, heute wieder 150 E-Mails zu schreiben. Mhm. Und das merkt man, glaube ich. Der Arbeitsmarkt ändert sich und die jungen Menschen möchten einfach was anderes. Die möchten mit Sinn arbeiten. Und die haben keine Lust, sich an solchen Themen zu verschleißen.
Ja, das Wort verschleißen, das kam mir auch gerade in den Sinn. Es sind Verschleißfaktoren so, ne? Und die Leute brennen aus, brechen weg oder starten gar nicht erst in die Branche, wenn man weiß, dass die Kriterien sind, an denen man sozusagen einen erfolgreichen Projektleiter beispielsweise oder Bauleiter misst, dass die Art des Krisenmanagements, weil man, was man schon von vornherein einkalkuliert hat, ne? Genau. Das heißt, in der internationalen Welt ist man da schon etwas weiter. Deutschland hat da etwas später begonnen mit. Du hattest eben schon 2, 3 Aspekte genannt. Magst du uns mal mit auf die Reise nehmen? Wann kam denn das Thema IPA nach Deutschland und wie fing das damals an?
Naja, wann es nach Deutschland kam, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Da bin ich nicht der Experte, aber was ich dir sagen kann, ist, wie es zur Deutschen Bahn kam, weil wir in Cottbus ein Werk begonnen haben zu bauen, für eine Baureihe, wo wir noch nicht genau wussten, wie die Anforderungen in der Halle tatsächlich ausschauen werden. Es ist ja, man denkt ja immer, das ist alles so einfach, das ist einfach nur so eine große Märklin-Eisenbahn und das muss doch ganz einfach sein, aber So einfach ist es meistens eben nicht. Ja, und wir haben halt gemerkt, dass wir gar kein richtiges Lasten- und Pflichtenheft schreiben konnten, weil wir gar nicht wussten, was wir genau reinschreiben sollen. Und Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Also haben wir nach einem Modell gesucht, was uns hilft oder einem Ansatz, diese Komplexität mit in den Vertrag packen zu können. Mhm. Und dass praktisch die Lösung während des Bauens gefunden wird. Also, dass man mehr darüber redet, was soll denn da nachher funktionieren mit diesem Gebäude und nicht minutiös ausformuliert, was nachher gebaut sein soll und was nicht. Und da sind die Verantwortlichen über das Thema IPOC gestolpert und haben halt festgestellt, ach so, da gibt's ein Modell, mit dem könnten wir das tun. Also da könnten wir diese Komplexität unterbringen und wir würden noch ganz viele neue Dinge machen, wo wir glauben, das ist eine ganz gute Idee. Das war tatsächlich der Startpunkt. Also aus der Not geboren. Ja,
also aus der Not geboren. Und das heißt, man geht weg ein Stück weit von der präzisen Leistungsbeschreibung, auf die man sich konkrete Angebote reinholen lässt, hin zu einer Ergebnisbeschreibung. Was soll am Ende rauskommen? Wir wissen nicht genau, wie wir da hinkommen, aber wir suchen Partner, die sich dieser Komplexität bewusst sind und mit uns gemeinsam das entwickeln wollen. Ja.
Und die sich auf den Weg machen unter bestimmten Rahmenbedingungen, wo es sozusagen jeder genau weiß, what you see is what you get. Wie kann ich damit Geld verdienen? Wie sichere ich damit Risiko ab? Das war sozusagen der Gedanke, ja. Ich kann verraten, oder ich meine, das ist vielen Zuhörern sicherlich auch klar, dass so Lasten- und Pflichtenhefte von großen Bauwerken, die sind schnell mal 800 oder 1000 Seiten lang. Der IPA-Vertrag hatte, wenn mich nicht alles täuscht, keine 10 Seiten, aber sagen wir mal 15, ja, damit ich auf der sicheren Seite bin. Das war sehr wenig. Ja, was am Ende da dann tatsächlich aufgeschrieben stand.
Ja.
Und alleine die Zeit, die man spart, man muss sich auch mal überlegen, 800 oder 1000 Seiten zu schreiben. Übrigens im Wissen, je mehr man schreibt und je präziser ist man ausformuliert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Schlupfloch findet. war natürlich ein interessanter Trade-off.
Was steht denn dann in diesen, oder was stand denn dann in diesen 10, 15 Seiten drin? Was ist dann da der Unterschied? Also vielleicht kannst du uns da ein bisschen konkreter mitnehmen, wie denn so ein IPA-Projekt sich aufsetzt.
Soweit ich sagen darf, ja. Am Ende im Endeffekt schreibt man eben miteinander auf, was jetzt im Baufall das Gebäude nachher erfüllen muss und was funktionieren muss, ohne dass man genau festlegt, wie es zu tun ist und mit was.
Also ein Zielbild, eine Zielvorstellung, eine Funktionsbeschreibung. Genau. Okay. Und wie findet man denn dann die Projektpartner? Also bei einer klassischen Ausschreibung, da sagt man, okay, wir brauchen die und die, ne, die ein Leistungsverzeichnis, das und das muss erfüllt sein. Dann holt man sich Angebote rein und der günstigste oder zweitgünstigste bekommt es dann. Wie läuft das bei einem IPA-Projekt?
Also da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen dem allerersten, dem Präzedenzfall und wie wir es dann später gemacht haben.
Ja.
Weil wir haben natürlich daraus gelernt. Also dass wir als Changer tatsächlich in einem IPA-Projekt vorkommen, liegt ja daran, dass es nicht von Anfang an richtig gut funktioniert hat. Na, also man hat Menschen gefunden, Firmen gefunden, die bereit waren, sich auf das Experiment einzulassen und hat alles den Regeln der Kunst nach getan. Es gab eine enge Zusammenarbeit mit der TU Berlin, die da fachlich, inhaltlich super unterstützt haben. Und ich glaube, dass was man aber unterschätzt hat, ist, dass man natürlich nur davon, dass man Dinge aufschreibt, wie man sie miteinander tun möchte, noch lange nicht so tut. Und dass, wenn man 30 Jahre es anders gemacht hat und auch in Stresssituationen eine gewinnbringende Strategie hatte, dann ändert man die nicht einfach bloß, weil man was aufgeschrieben hat, sondern man reagiert automatisch wieder so. Und dann droht natürlich das System zurückzuschwappen, egal was aufgeschrieben wurde, in das klassische System. Und so sind wir ins Spiel gekommen. Wir sind gefragt worden, könnt ihr uns helfen? Ja, weil so wie wir uns verhalten, passt nicht zu dem, was wir brauchen.
Hast du da ein Beispiel für also diese traditionellen Verhaltensweisen, die nicht zu dem neu aufgesetzten, sag ich mal, zu der neu aufgesetzten Form der gewünschten Zusammenarbeit gepasst haben?
Naja, also die einfachste Verhaltensweise ist in so einem Unternehmerkonstrukt Schuldzuweisung. Also wer hat den Fehler gemacht? Ja, und das ist halt im IPA-Kontext so semi-hilfreich. Natürlich muss ich einen Fehler irgendwie gemeinsam beheben. Die Frage ist nur, wie diskutiere ich denn drüber? Ja, und wer muss ihn denn nachher lösen? Oder das ist ein neuralgischer Punkt, ja. Wenn irgendwo ein Schaden entsteht, wie löse ich den denn auf vom Thema Haftung zum Beispiel? Ja, also okay. Wie mache ich das denn nachher? Das sind unterschiedliche Dinge. Ja.
Ich glaube, um das einordnen zu können, ist auch wichtig zu verstehen, dass ja die vertragliche Grundlage eine andere ist. Ne? Also wenn ich es richtig verstehe, ist ja im traditionellen Setting sind das ja dann bilaterale Verträge und in einem IPA-Setting, ja, wie ist das, da schließen alle miteinander, also es ist quasi eine Art projektbezogene, kann man sich so vorstellen, wie eine projektbezogene Genossenschaft, die mitgewinnt und mitverliert, oder wie ist, also jetzt mal als Laie von außen
betrachtet, oder wie kann man das beschreiben? Sehr innovativ aufgeschriebene AGE, ja, teilt man ja auch Risiko, ja, wenn eine Firma eine Tunnelbaumaschine hat, ja, dann wird sie das Risiko auch absichern wollen, wenn die irgendwie wochenlang steht. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass man in dem Zusammenhang Risiko teilt und auch ganz konkret fragt, wie viel Geld möchtest du denn mit dem Projekt mit uns verdienen? Mhm. Und das ist natürlich eine sehr ungewohnte Frage. Ne? Und die ist auch nicht so einfach zu lösen, ja, weil man natürlich schnell auf die Idee kommt, na, wie verdiene ich denn eigentlich nachher mein Geld, wenn ich mich auf diesen Vertrag einlasse? Und ich verdiene eben am meisten Geld, wenn ich in Zeit, Kosten und Qualität abschließe und mein Risikokapital nicht angetastet habe. So, und es ist eben ein sich annähern, ein austarieren, wie viel Geld möchte ich verdienen? Und angenommen, ich sage, ich mache jetzt einfach mal ganz platte, dumme Zahlen, ja, ich will 1 Million damit verdienen und ich sehe ein Risiko, dass ich das nicht hinbekomme von 500.000. Dann würde ich 1,5 Millionen in den Vertrag schreiben. Also 1 Million Verdienst und 500.000 ist eingepreist für, ich schaffe das in der Zeit oder in der Qualität nicht. Ja, so. Und wenn ich dieses Risiko ausschöpfe, diese 500.000, dann habe ich am Ende 1 Million verdient. Wenn ich es nicht ausschöpfe, habe ich 1,5 Millionen verdient. Mhm. So, und jetzt, du merkst schon, das wird spannend. Also, wenn man sich darauf einlässt, auf dieses Spiel, dadurch wird übrigens der Bauherr auch nur einer unter vielen, weil man als Allianz Probleme löst und nicht sagt, hey Bauherr, mach mal, ja, sag mal, wer, sondern man muss gemeinsam eine Lösung finden. Und die Motivation ist natürlich jetzt eine ganz andere. Und das ist übrigens eine der krassesten Verhaltensweisen. Wenn ich als klassisches Unternehmen möglichst viel Geld verdienen möchte und mir fällt auf, was jemand vergessen hat, dann werde ich das so lange wie möglich niemandem sagen. Mhm. Weil je länger ich einen Fehler nicht bemerke, desto teurer wird er. Wenn ich die Lösung dafür noch in petto habe, und dann die Not besonders groß ist zu dem Zeitpunkt, wo der Fehler offensichtlich wird, kann ich natürlich am meisten Geld verdienen. Mhm. Also Fehler spät kommunizieren, Lösung schon parat haben, ist gleichbedeutend mit einem sehr, sehr klugen Nachforderungsmanagement. Du hattest es ja vorher gesagt, clever, ja. Und dann kann ich viel Geld verdienen. Hier ist es gerade andersrum. Je früher ich einen Fehler oder ein etwas, was vergessen wurde in der Planung oder whatever, in diese Allianz reintrage, und ich es kostenneutral nach Möglichkeit lösen kann, desto höher ist mein Outcome nachher. Mhm. Und das ist natürlich von links auf rechts gedreht.
Ja, ich wollte sagen, eine komplette Verkehrung der Anreize, ne, der Anreizstruktur. Aber das haben wir eben auch ja schon kurz angerissen. Genau. Jetzt haben wir es ja zu tun mit Projektbeteiligten, mit ob das jetzt die Facharbeiter sind, Bauingenieure, Projektleiter, die jetzt Jahre, vielleicht sogar schon 20, 30 Jahre in einem alten Modus gearbeitet haben. Das ist ja eine auch persönliche Herausforderung, glaube ich, für jeden Einzelnen, mit seinen alten Verhaltensweisen zumindest in diesem Projekt zu brechen und das Gegenteil von dem zu machen, wo es vielleicht einen impulsiv hinzieht. Wie schafft man denn das?
Also erstmal haben wir gelernt, dass auch die Partner, die Baufirmen, mit denen wir arbeiten, müde des alten Arbeitens sind. Mhm. Und wir haben uns natürlich dann auch einiges einfallen lassen, nachdem wir gesehen und gelernt haben aus der ersten Baustelle, was braucht es denn eigentlich, damit diese Allianz überhaupt, also dass man die Allianzbildung begleitet und gute Voraussetzungen schafft, dass man zu den Verhaltensweisen dann auch kommt, die dann gewinnbringend nachher sind. Ja. Mhm. Und das heißt, wir haben uns zum Beispiel ausgedacht, wie man ein anderes Assessment Center machen kann zu Beginn. Ja, das ist für die meisten Firmen ja recht unüblich, dass sie sich tatsächlich einen AC begeben müssen in der Ausschreibung. Mhm. Und wir haben das auch zu einem recht hohen Prozentteil in die Ausschreibung gepackt. Ja, also dass wirklich der Preis nicht das ausschließlich Geltende ist, sondern wir haben Kooperationswillen und Fähigkeit getestet. Mhm. Und das haben wir uns auch vom Fraunhofer-Institut zertifizieren lassen, dass das so ist. Also mein Team hat das in Zusammenarbeit mit den Kollegen von DB Training entwickelt und das funktioniert sehr, sehr gut. Also man kann wirklich sehr früh sehen, wo wird man vielleicht in Schwierigkeiten kommen, beziehungsweise was muss man denn tatsächlich tun, damit, wenn es dann tatsächlich an die Zusammenarbeit geht, alles möglichst glatt läuft. Wir haben einen Check-up gemacht für die eigenen KollegInnen bei der Deutschen Bahn und haben gesagt, naja, wie sieht es denn eigentlich mit eurer Allianzfähigkeit aus? Mhm. Ja, und haben das analysiert und haben dann mit denen gearbeitet, um diese Gaps irgendwie aufzufüllen. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Startwoche, wo alle miteinander in Zusammenarbeit und in Austausch kommen. Und da darf es nicht nur um technische Sachen gehen, sondern da muss es auch um Themen gehen der Zusammenarbeit. Und wir haben sehr, sehr, sehr positive Feedbacks von den Baufirmen bekommen über diesen Prozess und auch so eine Startwoche, wie man dort ins Miteinander kommt und diese Symbolkraft auch hat, das Ganze zu starten. So, und dann kickt natürlich irgendwann die Realität rein. Und dann tut es natürlich gut, man hat jemanden dabei, der darauf achten darf, ja, und der auch autorisiert ist von der von den Allianzpartnern, das auch zu tun und zu sagen, und also wenn du das jetzt hier so weitermachst, dann wird das nicht gut, dann wird das nicht funktionieren.
Du sprichst jetzt die Rolle des IPA-Coaches an,
oder? Ja, genau. Genau.
Wie kann man sich das vorstellen? Ist der oder sie immer dabei und mischt sich selbst ein oder ist es eher wie so eine Art im Hintergrund und dann wird man angerufen, ja, und sagt, hey, komm mal hier, komm mal bitte vorbei, irgendwie ist eskaliert hier oder ich habe gemerkt, mein Kollege oder meine Kollegin hier von einer anderen Firma, die spielt nicht mit, wie wir eigentlich ursprünglich in unserer Kickoff-Woche besprochen haben. Wie läuft das dann?
Also dazu muss ich vorausschicken, dass wir es bei der Bahn in slightly different Handhaben zu, wie das IPA-Institut das irgendwie sieht. Also wenn man jetzt so, es gibt ja auch eine IPA-Konferenz und wenn man ihnen so zuhört, dann ist das ein Bauingenieur, der mal 2-3 Tage ein bisschen erzählt bekommen hat, wie man miteinander arbeitet. Ja. Mhm. Und es gibt ja eine zweite Rolle, nämlich den Allianz-Manager, der tatsächlich mehr auf die Dinge achtet, die auch inhaltlicher Natur sind und dass die richtigen Sachen in die Meetings kommen und so weiter. Und aus meiner Sicht verschwimmen die Rollen da. Wir, also in meinem Team, würde ich sagen, hat jeder 6, 8, manche sogar 10 Jahre Zusatzausbildung zu ihrem Studium. Alles in Gruppendynamik, sowas wie Exotisches für Soziodrama, Psychodrama, systemische Ausbildung, Transaktionsanalyse, whatever. Also das heißt, jeder hat auf seine Art gelernt, wie man professionell mit Gruppen arbeitet. Mhm. Und das ist nichts, was man in einem Wochenendseminar lernt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Mhm. Und das wäre mir immer mehr wert, jemanden zu haben, der weiß, der mitbekommt, was ist in dem Raum hier eigentlich gerade los? Was wird nicht ausgesprochen? Was ist das, was gerade dazu führt, dass wir inhaltlich nicht vorankommen? Wäre mir immer mehr wert, als den 15. Bauingenieur in dieser Runde sitzen zu haben. Mhm. Und deshalb, so, wir machen es, glaube ich, da ein bisschen anders. Wir haben da viel Wert drauf gelegt, dass wir Menschen haben, die das können. Und wir kriegen auch sehr positives Feedback darüber. Du hast gefragt, ja, wo findet das dann statt? Naja, also wir nehmen uns schon raus, überall arbeiten zu dürfen. Es gibt ja verschiedene Gremien, also PRT, PMT, SMT, das sind die Projektrealisierungsteams, da sind die normalen Projektleiter und Planer und whatever alles drin. Die PMTs sind so, würde ich sagen, klassisch gesehen Oberbauleiter, die da miteinander rumspringen und das ist ein richtiges Managementgremium. Und wenn die irgendwie mit irgendwas nicht längs kommen, gibt es noch das SMT, strategische Managementteam und da finden sich tatsächlich die Geschäftsführer der entsendenden Firmen wieder. Ne? Und wir sagen, wir müssen überall arbeiten dürfen, auch in so einem Geschäftsführerteam. Wir müssen dort auch Sachen ansprechen dürfen, genau wie im Projektmanagementteam. Und wir gehen gezielt, wenn wir merken, in einem der Baubereiche läuft es nicht so rund, dann gehen wir da auch rein. Aber wir bewegen uns normalerweise schon auf diesen beiden Management-Level.
Mhm. Inwiefern kann man das auch verstehen wie so eine Art Projektsteurerrolle, die sich halt eben sehr stark auf, du schüttelst den Kopf.
Genau. Ja, gar nicht.
Differenzieren das gerne, differenzieren das gerne.
Ja, genau. Danke fürs Aussprechen, was die, die nur hören, nicht sehen konnten. Ja, ich habe wild den Kopf geschüttelt, ja. Zu einer imaginären AC/DC-Musik im Hintergrund. Also Projektsteuerer gibt es so viele. Und ich meine, ich erinnere mich ja noch selber dran, bei einem Neubau von einem Produktionsstandort, alleine der Projektplan Manufacturing Engineering hatte 7000 Vorgangszeilen und mein Bauplan, ich habe mich immer geweigert, zu detailliert zu sein, deshalb haben sie mich alkauen, weil der nur 250 Zeilen hatte, das fand ich aber schon komplex genug. Das ist für mich Projektsteuerung, Struktur. Ich muss wissen, wer mit wem reden muss, inhaltlicher Natur. Wo wir hinschauen ist, warum kommen wir hier an Entscheidung nicht weiter? Warum reden wir das dritte Mal über ein Thema? Warum ist es immer noch nicht gelöst? Warum streitet ihr? Und wieso tragt er den Streit hier in die Gruppe? Ist es nur eine Stellvertretersache für viele? Ja. Wir sind wirklich die, die dann sagen, okay, wir verlassen jetzt die thematische Ebene und wir unterhalten uns jetzt darüber, worum es hier nicht vorangeht. Und wenn dann einer knatscht und knirscht, sagen wir, ja, wir werden auch nicht immer dafür bezahlt, das zu machen, was ihr mögt. Ihr habt gesagt, wir dürfen euch unterbrechen. Jederzeit, wenn wir glauben, dass ihr es nicht mehr sinnstiftend, und das machen wir jetzt auch. Wir gehen auch gezielt auch in Retrospektiven, wo wir dann auch schauen, auf den Zeitraum, wie gut ist der denn gelaufen? Wo müssen wir vielleicht gegensteuern? Was müssen wir da verändern? Und ich glaube, und das ist das, was für mich auch gutes Change Management ist, nicht nur IPA-Coaching, sondern Change Management ist, dass man aus dieser persönlichen Ebene, aus Verhalten und Haltung, in die Ebene kommt zu sagen, was muss ich denn am echten System ändern, an echten Prozessen, damit sich auch etwas ändern kann. Also der größte Fehler, glaube ich, oder von schlechtem Change ist, ihr müsst euch doch bloß alle ein bisschen anders verhalten, dann ist doch alles gut, während das System dich tagtäglich in die alten Verhaltensmuster zurückprügelt, weil du auch dafür belohnt wirst. Ja. Mhm. Und das unfassbar Wertvolle von Menschen wie uns ist, diese Mechanismen aufzuzeigen und sie auflösbar zu machen, also tatsächlich managebar zu machen und zu sagen, hey, das hast du gar nicht, das ist der Effekt, den wir gerade beobachten. Wenn du das jetzt entscheidest, dann geht es weg. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, wo halt wiederum Geld verlieren vermieden wird oder Geld verdienen ermöglicht wird, weil es eben einen echten Unterschied macht, weil das, was wir mit dem System oder mit den Menschen erleben, so auf das System antizipieren können, dass es dann Entscheidungen gibt, die vorher gar nicht möglich waren.
Das heißt,
und du merkst da jetzt viel Leidenschaft bei. Aber
ja, super, deswegen sprechen wir so. Ja. Genau. Das ist, finde ich, ein sehr spannender Gedanke. Das heißt, im Endeffekt arbeitet ihr in eurem Bereich auf zwei Ebenen gleichzeitig. Einmal auf der individuellen Ebene, also bei allen wirklich, ne, die das Projekt in irgendeiner Form weiterbringen, als Fachkraft, Führungskraft, Projektbeteiligter. Und ihr arbeitet gleichzeitig aber auch durch die Learnings oder durch die Beobachtungen, an den Rahmenbedingungen, an den Strukturen, also quasi systemisch an den Verhältnissen, in denen man sich verhält. So, und genau. Das ist tatsächlich auch aus meinem Verständnis heraus die erfolgreichste Art, wenn man Veränderungen herbeiführen möchte. Und was er auch aber erklärt, oder wo wir dann aber zu einer anderen Herausforderung kommen, wenn man nur in einer der Dimensionen arbeitet, also wenn ich zum Beispiel nur auf der individuellen Ebene coache, dann habe ich ja dann das Problem, dass das System so, sage ich jetzt mal, so viele kontraproduktive Anreize vielleicht setzt, die das erschweren. Wenn ich nur auf der systemischen, zum Beispiel sage, die Leute ändern sich nicht, aber ich ändere jetzt die Verträge, ja, dass es dann vielleicht an den individuellen persönlichen Widerständen, Verhaltensmustern oder auch Unfähigkeiten dann scheitert. Also das, und das kann beides ja eine enorme Frustration herbeiführen, was ja auch in vielen Change-Prozessen der Fall ist, dass es eben nicht erfolgreich wird, ne?
Ja, in einer perfekten Welt, mit einer perfekten Führungskraft, bräuchtest du Changer nicht. Ja, Aber die wenigsten Menschen sind perfekt und selbst wenn sie dicht dran sind, haben sie meistens so viel zu tun, dass sie einfach auch nicht alles mitbekommen können. Ja. Und ich glaube, wir bauen da ganz gute Brücken. Und wir sind eine gute Hilfe, eine gute Unterstützung. Ich sehe das auch so, dass das in den echten Meetings dabei zu sitzen, ist ein erster Indikator dafür, dass ein Changer oder ein IPA-Coach seinen Job verstanden hat, weil dort werden ja die Entscheidungen getroffen. Und wenn ich das live miterlebe, habe ich natürlich ein ganz anderes Gefühl dafür, was da wirklich los ist, als wenn ich 6 Wochen später eine Checkliste rumschicke mit Ankreuz-Smileys. Mhm. Ich mache es jetzt bewusst ein bisschen abwertend. Ja. Mhm. Beides hat seine hat sein Recht auf Existenz. Ja. Mhm. Aber für mich ist es halt so, wenn ich nur Befragte, wenn ich nur Meetings posthum mache, dann ist es so, dass egal, ob ich jetzt im IPA-Kontext unterwegs bin oder im Unternehmen, Menschen politisch adäquat antworten, weil sie haben sich ja darauf vorbereitet. Sie wissen, um was es an dem Tag gehen wird und sie werden in erster Linie eine politische Rolle spielen und somit auch ganz spezielle Ziele verfolgen. Im echten Meeting, wo die Entscheidung tatsächlich getroffen wird und ich dabei bin, geht es ja um was. Dort kannst du dich nicht so gut verstellen. Dort ist es einfach echt und du erfährst, was wirklich los ist. Dort kriegst du nur erzählt, was los ist und die Hürde, dann wirklich an das Thema hinter dem Thema zu kommen und das zu verändern, ist halt unfassbar hoch. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber ich finde es sehr, sehr unnötig schwer. Ja? Mhm. Und es ist natürlich auch eine ganz andere Basis des Miteinanders, wenn dir die Leute vertrauen und sie dich in diese Meetings reinlassen und du so eine Kombination bist aus Moderation, Chief Negotiator und Psychologe, ja. Mhm. Und diese Rolle ist halt unfassbar wertvoll.
Jetzt braucht man aber ja auch gewisse Rahmenbedingungen, um überhaupt ein solches Projekt aufsetzen zu können. Die Deutsche Bahn ist ja nun mal einer der allergrößten Auftraggeber in unserer Infrastruktur. Das heißt, die Deutsche Bahn ist einer der wichtigsten Player, um auch die Spielregeln im Großen und Ganzen zu verändern oder zu setzen. Mhm. Inwiefern siehst du denn eine Entwicklung hin zu mehr kooperativer Zusammenarbeit, also nach IPA-Vorbild oder zumindest in einer ähnlichen Form? Inwiefern siehst du da Entwicklungschancen in der Baubranche oder in der Infrastrukturwelt abseits der großen Player, beziehungsweise welche Rolle spielen die großen Player für eine neue Projektkultur oder für eine neue Art der Projektabwicklung?
Ja. Gute Frage. Also ich glaube, persönlich glaube ich ja, du könntest das auch ein bisschen am klassischen Verhandlungsmodell festmachen. Es gibt ja verschiedene Verhandlungsstrategien und die meisten davon sind eher kurzfristig sinnvoller Natur. Ja? Also wenn ich sehr konfrontativ und dominant in eine Verhandlung gehe, competing, dann ist es meistens nicht dazu geneigt, eine gute partnerschaftliche, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, weil wenn mich jemand ständig anschnauzt und zusammenstaucht und eng hält und so nur an seinen eigenen Vorteil denkt, dann werde ich mich darauf vermutlich nur einlassen, wenn ich muss. Mhm. Ja. Wenn ich jemanden habe, der mir ausweicht und so lange wie möglich einfach sich totstellt und gar nichts macht, dann um dann in Giving In zu gehen, zu sagen, naja, jetzt gebe ich dir mal was, dass du wieder still bist und dann warte ich wieder so lange ab, bis das funktioniert alles nur so semi. Ja, das ist alles nicht dazu gedacht, mittelfristige, langfristige Partnerschaften aufzubauen. Und das Einzige, was tatsächlich auch in der Verhandlungsstrategie hilft, ist ein kooperativer Verhandlungsstil, wo ich mir vorher wirklich klar bin, wie möchte ich denn, also was ist denn eigentlich mein Range? Was ist das mögliche Window of Opportunity? Was könnten die anderen denn wollen, um da auch professionell reinzugehen und eben in ein Geben und Nehmen zu kommen? So, und ich glaube, mir ist es fast schon egal, ob das Ding IPA, Allianz, klassisches Bauen oder einfach die Verhandlung mit einem Einkauf ist, ja. Mhm. Man muss sich immer fragen, wie viel Marktmacht habe ich und wie kann ich mich verhalten und wann fällt es auf mich zurück?
Ja.
Und deshalb würde ich immer sagen, dass die kooperative Verhandlungsstrategie die wertvollere Alternative ist, weil ich da mittel- und langfristig auch definitiv mehr Geld damit verdiene.
Klingt jetzt also auch für mich erstmal grundsätzlich überzeugend. Wenn ich mich jetzt in die Rolle eines geschäftsführenden Architekturbüro, Fachingenieurbüro, ausführendes Bauunternehmen hineinversetze, also oft höre ich da, dass dann gesagt wird, ja, wir haben da gar keine großen Möglichkeiten. Wir sind einfach wir sind dem Ausschreibungsprozess ausgeliefert. Wir spielen da nach bestem Wissen und Gewissen mit. Aber dass man jetzt die Regeln des Prozesses mitgestalten könne, das habe ich bisher, also das kriege ich sonst nicht so mit. Ich meine, man muss immer unterscheiden, sind es öffentliche Ausschreibungen oder sind es privatwirtschaftlich geschlossene Bauvorhaben? Wenn wir das mal beides unterscheiden. Also bei öffentlichen Ausschreibungen, keine Ahnung, da geht es um einen Schulbau, ja, oder ein Schwimmbad oder sonst was. Welche Spielräume siehst du da und wie sieht's dann aus, wenn jetzt der örtliche Maschinenbauer, dem es hoffentlich dann wieder gut geht, der sagt, ich investiere jetzt hier in eine Stahlbauhalle. Ja. Wie siehst du da die Unterschiede in dem Ansatz überhaupt kooperativ in eine Verhandlung reinzugehen?
Naja, also ich glaube, du musst trennen zwischen Ausschreibung und professionellem Miteinander im Projekt. Also eine Ausschreibung musst du erstmal gewinnen und da musst du dich halt an die Rahmenbedingungen halten, die du vorfindest. Aber irgendwann sitzt du ja Mensch zu Mensch an einem Tisch und unterhältst dich darüber, wie du miteinander arbeitest, beziehungsweise du auf ein Problem stößt und dann hast du ja die Wahl, wie du dich verhältst. Mhm. Und zwar sowohl als derjenige, der es ausgeschrieben hat, als auch derjenige, der es genommen hat. Ja. Und ich appelliere ja nur zu sagen, der kooperative Verhandlungsstil und du bist ja fast immer in einer Verhandlung. Mhm. Es ist ja utopisch zu glauben, auch jetzt in einem, egal ob du jetzt in einem mittelständischen Unternehmen oder in einem Konzern arbeitest, wenn du mit jemandem zum Mittagessen gehst und da nebenbei irgendwie ein Problem ansprechen möchtest, dann ist das auf eine gewisse Art und Weise eine Verhandlung. Und es ist immer eine Frage, habe ich mich darauf vorbereitet? Mhm. Ist mir mein Gegenüber auch wert gewesen, mir Gedanken drüber zu machen, wie könnte ich das denn erreichen, was ich möchte, und zwar ohne, dass die Person mich nachher hasst. Ja, mhm. Man begegnet sich ja immer zweimal im Leben.
Ja, mindestens.
Mindestens. Das ist für mich wo nachher der Unterschied gemacht wird. Und da habe ich eben für mich als Dienstleister die Wahl, wie möchte ich mich verhalten, um vielleicht auch den nächsten und übernächsten Auftrag irgendwie vielleicht zu bekommen. Und wie verhalte ich mich als derjenige, der es ausschreibt, weil ich vielleicht auch wieder mit dem Dienstleister arbeiten möchte. Mhm. Und wir beide wissen, dass sowohl der ausschreibt, wenn der mal schlechte Erfahrungen mit jemandem gemacht hat, dann kann es sein, dass der günstigste ist, der sich bewirbt, aber man einfach sagt, hey, du bist auf der schwarzen Liste, du kommst hier nicht rein. Ja, so. Und umgekehrt, ich weiß von einigen Dienstleistern, die eben auch sagen, sorry to say, aber für euch arbeite ich nicht.
Mhm. Ja.
Und das macht den Markt einfach nur schmaler und ärmer und glaube halt, das ist nicht die beste Strategie.
Ja, das heißt, also ich stelle mir gerade vor, dass man wie so eine Art Schattenverhandlungen führt, also im Sinne von, dass der Ausschreibungsprozess ist halt der öffentliche Weg, zueinander finden zu müssen, teilweise ja auch. Und wenn man sich aber zusammengefunden hat, dass dann beide Seiten sagen, okay Leute, wir wissen, ihr habt günstiger angeboten, ihr müsst mehr verdienen, als was ihr veranschlagt habt. Wir wissen, sage ich jetzt mal, wir mussten uns für euch entscheiden aufgrund der Ausschreiberrichtlinie und so weiter. Das wissen wir alles, jetzt lasst uns doch mal realistisch und fair gucken, wie groß kann denn der Kuchen wirklich sein und wie nähern wir uns dem an? Also ist das jetzt naiv gedacht oder?
Ich glaube, das ist naiv gedacht. Ja. Naja, also ich meine, wenn du eine Ausschreibung gewonnen hast, um dann zu sagen, jetzt möchte ich aber gerne 150.000 mehr haben, das ist nicht gut. Ja, ich glaube, die Frage ist, wie löst man die Probleme, auf die man stößt? Und wie gehe ich als derjenige um? Ich meine, du hast ja die Wahl als Unternehmen, ob du eben auf maximal Geld verdienen aus bist oder ob du auf eine mittelfristige Beziehung aus bist. Und früher oder später gibt es da einen Kipppunkt. Ja? Und darauf will ich eher raus. Also ich meine, wenn du im Nachhinein Parameter verändern würdest von einer Ausschreibung, würdest du dich ja strafbar machen. Also das funktioniert ja nicht. Da könnte ja jeder die Ausschreibung anfechten und sagen, Moment mal, da sind jetzt ganz andere Sachen auf einmal realisiert worden als das, was wir da gelesen haben. Das geht ja nicht. Ja. Mhm. Aber deshalb ist ja das IPA- und Allianzverfahren wesentlich dem überlegen, weil du ja da miteinander redest. Mhm. Also du hast ja eine Initialausschreibung, klar, da musst du dich irgendwie drauf bewerben, aber es gibt ja eine Zielpreisfindung, wo du miteinander darüber redest, was wird das denn nachher tatsächlich kosten und wie viel wirst du verdienen? Und das ist dem klassischen System da an der Stelle natürlich überlegen.
Ja.
Auf der anderen Seite natürlich unterlegen, weil es für die Beteiligten eine unfassbare Anstrengung ist, in so kurzer Zeit durch so einen Prozess geprügelt zu werden. Weil normalerweise zieht sich das ja irgendwie über Jahre hin, das Geld verdienen, und da entscheidet sich's halt in 1-2 Monaten. Mhm. Und dann kannst du dir vorstellen, da ist natürlich viel Druck auf dem Kessel. Und da tut's dann auch ganz gut, wenn du jemanden dabei hast, der dich daran erinnert, dass du ja kooperativ miteinander umgehen wolltest.
Ja. Genau. Wenn man das jetzt aber im größeren Stil mal durchdenkt, ja, also jetzt auch im Horizont vielleicht von 10, 20 Jahren. Jede Firma, die zum ersten Mal ein IPA-Projekt mitmacht, geht dann ja, ne, durch diesen, sag ich jetzt mal, Initialprozess durch die Coaching, sammelt Erfahrungen. Das ist ja beim zweiten Mal schon auf einem fortgeschritteneren Level. So, und wenn man das jetzt 2, 3, 4 Mal gemacht hat, also man kultiviert ja auch eine IPA-Readiness oder eine IPA-Ability vielleicht, wenn man das mal so sagen
ja, kann.
Und im Laufe der Zeit müssten ja immer mehr Projektpartner zur Verfügung stehen, die auch schon IPA-Erfahrungen gesammelt haben, sodass ja, dann der Aufwand, auch die Reibungsverluste und so weiter geringer sind. Das ist jetzt vielleicht auch wieder eine naive Vorstellung, aber wenn man das jetzt mal von der Branche her denkt, im Großen und Ganzen, dann wäre es ja auch eine Investition zu sagen, ja, die ersten Projekte, die sind halt vom Aufwand und sind ungewohnt und so weiter, da ist der Coaching-Bedarf höher, das wird aber immer besser. Das ist ein Kultivierungsprozess. Macht das Sinn auch aus deiner Sicht und sind wir da schon auf dem Weg? Wie viel Potenzial siehst du, ob das jetzt IPA heißt oder wie auch immer, aber wie viel Potenzial siehst du darin, dass man die Branche wirklich sukzessive umkultiviert, was das angeht? Hm.
Naja, also ich glaube, die Frage ist halt, wohin wird sich's bewegen? Im Sinne von, wird es ein Modell sein, was sich immer mehr und immer mehr etabliert? Dann kommst du halt irgendwann nicht mehr drum rum. Also man kann über Elektromobilität denken zum Beispiel, was man auch immer will, aber wenn ich halt aktuell kein Auto in meinem Angebot habe, was Elektromobilität bietet, dann ist der Markt für mich halt einfach nicht da. Ja, so, und je größer dieser Markt wird, desto größer wird natürlich mein Problem als Unternehmer. Und ich glaube, das ist da ganz ähnlich, wenn du halt 5% oder 1 von 100 Projekten ein IPA-Projekt ist, naja, dann kannst du dir vielleicht auch leisten, es nicht zu tun. Ja?
Ja.
Wenn aber 99 von 100 so sind, dann, naja, dann ist halt schon, dann ist nicht mehr so. Und ich sag jetzt mal so jovial, der Markt wird's regeln.
Siehst du denn da Tendenzen, dass es wirklich immer mehr wird? Und weil da komme ich wieder zurück zu der Frage nach Deutscher Bahn und anderen großen Playern. Also wenn jetzt, keine Ahnung, eine kleine Gemeinde mit 30.000 Einwohnern sagt, so, wir wollen jetzt hier den nächsten Kindergartenbau als ein IPA-Projekt aufsetzen. Also, weiß ich nicht, da gibt es ja wahrscheinlich auch Grenzen der Wahrscheinlichkeit. So, ne? Oder vielleicht ist es auch machbar, ich weiß es nicht, aber ich habe bisher gedacht, dass es vor allem für die wirklich großvolumigen Projekte in Betracht gezogen wird, wo auch eine gewisse Komplexität da ist. Mhm. Also wie siehst du da oder inwiefern siehst du da Tendenzen?
Also ich glaube, dass ein Projekt eine bestimmte Größe und Komplexität braucht, weil der Prozess, den du hast, um zu beginnen, ist einfach viel aufwendiger als in einem klassischen Verfahren. Ich würde sagen, je höher der Routineanteil ist, übrigens ganz klassisch Projektmanagement, du hast Pionierprojekte und Routineprojekte und meine Übersetzung wäre, je höher der Routineanteil ist, desto weniger Sinn macht das tatsächlich im Allianzverfahren zu bauen, weil ein Routineprojekt, weißt du, wie hoch die Risikoanteile sind, du weißt zu 80-90% genau, welche Materialien wie du baust, auf welche Schwierigkeiten du stößt, whatever, ja. Mhm. Bei einem Pionierprojekt, wo du sagst, na, das habe ich jetzt so noch nicht gemacht, ich weiß nicht, wie das genau geht, ja. Mhm. Ja, da macht es natürlich Sinn, ein Modell zu wählen, was auch auf diese Schwierigkeiten eingehen kann, und das kann IPA, ja. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich baue mir jetzt mein zweites Häusle im IPA-Verfahren, dann würde ich sagen, naja, wobei, Also wenn ich mir überlege mit den Handwerkern und wenn die mal miteinander arbeiten würden, statt der sagt, naja, ich kann noch nicht, weil die Aufputzdosen sind noch nicht gesetzt. Also und das wäre nicht dein Problem als Bauherr, sondern denen ihr es, dann wäre es vielleicht auch ganz schön. Sorry, jetzt bin ich kurz mal
abgetriftet. Ja, nee, ja. Aber das sind ja Überlegungen. Ja, genau. Mhm.
Aber am Ende glaube ich, ist, also das, was wir gelernt haben und was wir festgestellt haben, vielleicht komme ich nochmal von der anderen Seite dran, ist, dass in den Baufirmen es so ist, dass wenn ich die jetzt vergleiche mit anderen Branchen oder auch mit dem Level, wo wir gewohnt sind um uns herum, haben die Führungskräfte tendenziell eher weniger in ihrem Repertoire Methodenkasten als andere. Ja, die lösen gerne Dinge mit Einzelgesprächen und das sind jetzt auch nicht die wirklich so konstruktiv problemlösend wahrgenommen werden. So, ich weiß, jetzt mögen mich wieder manche vielleicht nicht beim Zuhören, aber ich bin ja auch ein bisschen da, um zu polarisieren. Und du hast gefragt, IPA ready. Ich würde sagen, naja, in anderen Branchen, wenn du Führungskraft werden möchtest, dann gehst du mal in eine Veranstaltung zum Thema Führen, wo du auch selbstreflexive Elemente hast, wo du mehr über dich lernst und wie du anderen gegenüber bist und auch wie du das beeinflusst, wie du es verändern kannst. Und das wäre, finde ich, oder ist für jeden eine ganz gute Investition. Und gerade für eine IPA Readiness ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Invest.
Genau, die Frage würde ich dir nämlich auch gerne stellen. Wenn jetzt jemand in der Verantwortung steht für sein Ingenieurbüro, Architekturbüro, für seine Baufirma und sagt, ja, ich möchte gerne offiziell IPA-ready, beziehungsweise zumindest mein Team, meine Firma, mehr in Richtung Kooperation, mehr in Richtung gemeinsame Erfolge mit den Projektpartnern hin entwickeln. Was sind da ganz konkrete Maßnahmen? Du hast gerade schon eine gesagt, ne? Also vielleicht Führungskräfte-Trainings.
Ja.
Hast du da weitere Ideen oder wirklich so ganz Best-Practice-Tipps, die man da umsetzen kann, wenn man sagt, ja, auch wenn wir jetzt nicht das klassische IPA-Projekt vor der Tür haben, wir wollen trotzdem dahin, auch vor dem Thema, vor dem Hintergrund, die junge Generation spätestens, die Älteren sind vielleicht müde vom Ellenbogen und die Jüngeren haben da von vornherein keine Lust drauf, ja. Was kann man da tun? Welche Ideen gibt's da?
Also jetzt bedienen wir natürlich schon übel Stereotypen-Schubladen, ja. Also für alle, die sich später zugeschaltet haben oder mal gespult haben, so wow, ja. Ja, sowas kann man tun. Es gibt natürlich auch am Markt mittlerweile Firmen, die ein Angebot haben, sich da zu entwickeln oder IPA-ready zu machen. Das muss man sich halt gut anschauen. Also was möchte man denn wirklich machen? Und ich glaube, wenn ich jetzt Unternehmer wäre und ich würde mich fragen, was brauche ich denn, dann würde ich auf mein eigenes Unternehmen schauen und sagen, was kann ich denn? Mhm. Ist ja so, dass viele auch sehr, sehr gut und kooperativ arbeiten. Ist ja nicht so, dass wir können jetzt nicht allen pauschal unterstellen, dass sie es nicht machen. Nichtsdestoweniger gibt es diesen Mechanismus des Geldverdienens, der halt irgendwie immer blöd ist. Ja, so und dann muss ich mich natürlich fragen, wo sind die Stärken und Schwächen meines Unternehmens, meiner Menschen und wo möchte ich ran? Ja, und ich habe gelernt, Schwächen stärken führt maximal zum Mittelmaß, Stärken führt zur Weltklasse. An meinen alten Mentor Fredmund Malik, schöne Grüße. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man mit offenen Augen treffen muss. Also man kann jetzt nicht ich bin Kind der 80er, im Branchenbuch nachschlagen und sagen, hier IPA-Coaching und dann rufe ich mal drei Leute an. Sondern ich muss mir halt vorher wirklich überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Und es gibt ja super viel Material auch, wo man sich mal einlesen kann und sagen kann, was heißt denn das Modell und was hat jetzt die TU Berlin zum Beispiel veröffentlicht von Professor Sundar Meyer, der da ja eine Koryphäe auf diesem Gebiet ist. Und dann weiß man, glaube ich, schon relativ genau, was einem helfen würde. Ja. Aber ich sag mal so, das, was ich halt so nebenbei halt gerade mit dir mit abfrühstücke, ist, nicht, ob ich jetzt IPA mache oder nicht, das ist immer ein lohnender Blick. Und es ist immer die Frage, wie gut bin ich denn eigentlich im Miteinander und wie mittelfristig, langfristig möchte ich denn meine Beziehung gestalten? Ja. Und ich glaube, das ist immer ein wertvoller Blick, egal in welcher Branche.
Ja, ich möchte gerne auch nochmal deine Randbemerkung aufgreifen, dass wir hier Schubladen aufmachen oder Stereotype bedienen. Ja, ist richtig. Ich möchte aber gerne einen Blick in meine tägliche Praxis geben. Ich spreche ja jeden Tag mit Unternehmensinhabern, Geschäftsführern, aber auch Kandidaten, die über einen Wechsel nachdenken. Und die allermeisten Menschen, mit denen ich jeden Tag seit Jahren spreche, sind vom Herzen her gut, ja. Die wollen niemanden benachteilen und so weiter. So. Gleichzeitig höre ich aber ganz oft, und das ist nicht selten auch wirklich ein Frustrationsgrund, der dann auch, ich meine, gut, ich spreche ja auch fast nur mit Leuten, die irgendwie sich verändern wollen, aber oft ist es der Grund, dass man sagt, ich möchte ja gerne anders, aber ich kann nicht. So. Ja. Ich bin ja, es gibt ja Sachzwänge oder wie, ob gefühlt oder faktisch. Und ich denke, dass da ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, auch vielleicht jetzt, wenn man selber reflektiert, dass man das erstmal erkennt, dass es die eigenen Motive oder die eigenen Verhaltensweisen, es gibt da eine Quelle im Inneren und es gibt aber auch Faktoren im Äußeren, die einen da hingebracht haben. Und vielleicht ist das ein Appell, korrigier mich da gerne, wenn du es anders siehst, aber dass man das immer mal wieder auch hinterfragt und auch nochmal sich vergewissert, handelt man aufgrund der tatsächlich äußeren Bedingungen so oder aufgrund von Gewohnheit, weil man es ja schon dreimal in der Vergangenheit erlebt hat und davon ausgeht, mein Auftraggeber, mein Projektpartner, mein Subunternehmer, wie auch immer, die sind bestimmt so, weil ja alle anderen auch so waren. Also, dass man auch die Chance gibt, neue Erfahrungen zu sammeln, auch mal neu auszuprobieren, zu sagen, gut, ich gebe jetzt eine Schwäche preis. Ich hatte mal, da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, ich hatte mal einen Geschäftsführer aus dem Tiefbau, der hat zu mir gesagt oder in einem Bewerbungsprozess gesagt, wenn ich meine Schwächen zeige, werde ich platt gemacht. So, ne? So, und das war so ein Mindset, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Weil natürlich, wenn jeder so denkt, dann geht man in eine Schutzhaltung, die den Raum für konstruktive Lösungen und Synergieeffekte ja viel, 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 viel kleiner macht. So, ne? Und das ist vielleicht ein Impuls, da den Mut zu haben, nochmal auch zu reflektieren, zu prüfen, mit wem habe ich es hier zu tun? Sind meine alten Verhaltensweisen denn auch noch da zeitgemäß oder situationsangemessen? Also auch die Chance zu haben, neue Erfahrungen zu sammeln. Auch wenn sich das Vertragswerk nicht verändert hat oder wenn die Ausschreibungsprozesse klassisch sind, aber dass man prüft, ist mein Gegenüber vielleicht auch kooperativer, als ich es erlebt habe? Das, ja. Bin ich da auf dem Holzweg oder macht das Sinn, was ich da gerade laut denke?
Ich muss aus mehreren Gründen schmunzeln. Das eine ist, ja, zu mir kommen die Leute auch nur, wenn sie sich verändern wollen.
Ja, dann haben wir eine sehr vorgeprägte Wahrnehmung natürlich.
Ja, also ich sag mal so, jeder hat ja für sich selber die Verantwortung, wie möchte ich mich in einer bestimmten Situation verhalten. Jeder trifft ja eine Entscheidung. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, dass ich keine Schwächen zeigen darf? Akzeptiere ich das oder handle ich? Ja. Und ich glaube, das, was ich meinen Coaches und Mentees immer sage, ist, ja, wenn ihr euch diese Perspektive nehmt, dass es eure Entscheidung ist, dann macht ihr euch schwach. Und Veränderung beginnt immer beim Individuum, bei einem selbst. Ja, und wenn ich mich in einem bestimmten Umfeld bewege, dann auch etwas nicht zu thematisieren, etwas zu sehen, was man augenscheinlich nicht möchte, dass es passiert, nicht anzusprechen, ist eine Form von Verantwortung, beziehungsweise Verantwortung nicht wahrzunehmen. So muss jeder für sich selber wissen, ob er das macht oder nicht. Und ich kann halt nur ermutigen, oder meine, ich habe viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die waren rational dumm. Aber ich habe sie getroffen, weil ich morgens, wenn ich mir die Zähne putze, in den Spiegel schauen wollte und sagen wollte, ich kann mit dir, dem, der mich da gerade anschaut, leben. Ja. Und mir ist halt super wichtig, und wenn mir meine Eltern was beigebracht haben, dann ist es, was kürzt sich und was kürzt sich nicht, um das mal so auf Badisch rauszuhauen. Und das ist mir unfassbar wichtig. Und in meinem Berufsleben hat mich das sehr weit getragen und hat dazu geführt, dass viele Menschen sehr viel Respekt haben für das, was ich tue und auch mal, wenn ich eine Kritik habe, sie hören und das eben bis auf die Ebene eines Vorstands. Ja, und ich glaube, wie gesagt, also die Entscheidung hat ja jeder selbst. Mhm. So, und wenn man die Entscheidung mal trifft. Also ich meine, ich habe ja lange auch eine kleine GmbH gehabt mit einem Partner zusammen und ich habe mich irgendwann gefragt, ob mir noch die Firma gehört oder ob das eigentlich umgekehrt so ist. Mhm. Und als ich mir das erste Mal ehrlich beantwortet habe, habe ich gesagt, ich muss hier raus. Ja, das engt mich ein. Es ist verrückt, ja, aber es war so, ja. So, und man muss halt so eine Entscheidung erstmal, meistens hat man sie längst getroffen, man traut sich nur nicht, danach zu handeln. Und das wäre so meine Anregung. Jetzt sind wir natürlich sehr philosophisch geworden, aber meine Anregung, doch mehr auf die innere Stimme zu hören und sich zu fragen, was wäre denn, wenn? Mhm. Und an dem Faden mal zu ziehen. Und ich behaupte, dass das die meisten Menschen glücklicher machen würde, als auszuhalten und zu verharren. Ich kann auch niemanden dahin coachen, dass er Scheiße aushält. Ja, mhm. So. Oder zumindest finde ich es nicht ethisch. Ja, sondern ich versuche ja jeden in die Selbstführung zu bringen und zu sagen, hey, du hast eine Verantwortung für dich, für dein Leben und für deine Menschen um dich rum und willst du das wirklich weiter zulassen, das? So, dann ändert sich auf einmal ganz viel.
Ja, sehr schön. Also mir kommt gerade die Formulierung in den Kopf, die innere Stimme wahrnehmen, aber auch die innere Stimme erheben, ja, und damit dazu beitragen, dass sich Systeme von innen heraus verändern. Ja? Also wenn man zum Beispiel sagt in der Projektbesprechung, hey Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gerade das Gefühl, wir arbeiten hier komplett gegeneinander, so, ne, und das einfach mal den Elefanten im Raum zu benennen und dann gucken, was passiert und was dann möglich ist, welche auch vielleicht informelle Innovationen passieren können im Laufe eines bestehenden Projekts.
Ich würde mal so provokant sein zu sagen, was startet denn Karrieren? In einer schwierigen Situation nichts zu sagen oder etwas zu sagen?
Ein tolles, ich würde schon sagen, tolles Schlusswort. Ich möchte es aber nicht unabgesprochen mit dir dabei bewenden lassen. ein Gedanke, der sich gerade noch anfügt. Wir sprechen ja auch in dem Podcast über Karrieren. Was kann jeder mit seiner Karriere machen, in seiner Rolle, in seiner Verantwortung als Führungskraft? Wir sprechen aber auch mit Entscheidern oder wir richten uns auch an Entscheider, die gerade, nicht nur jetzt, aber auf jeden Fall jetzt gerade auch in sehr herausfordernden Zeiten stecken. Und mir kommt gerade so diese Übertragung in den Kopf, dass viele Unternehmensinhaber im Moment, seit 2-3 Jahren, immer mehr Klagen darüber. Die Zeiten sind so schwer, man weiß nicht mehr weiter. Man hat so eine Art strategische Überforderung vielleicht auch. Und das kann man auch darauf, glaube ich, übertragen. So, ne? Also diese, wenn du sagst, Karrieren starten, indem man was sagt. Ich glaube auch, dass sich gute oder hervorragende Unternehmen von mittelmäßigen und schlechten davon unterscheiden, in einer krisenhaften Herausforderung eine neue Antwort zu geben, ne? Oder eine Antwort zu geben. Und den Impuls möchte ich gerne jetzt auch noch aussenden, sich zu fragen, inwiefern vielleicht auch als, nicht nur als Führungskraft oder als einzelner Projektverantwortlicher, auch als Unternehmen, welche Chancen denn darin stecken, in einer neuen Form oder einer angepassten Form der Zusammenarbeit mit Auftraggebern, mit Projektpartnern, vielleicht auch die eigene Unternehmenszukunft zu sichern oder neue Wege einzuschlagen. Das kann ja auch eine krasse Chance sein.
Ja, das ist so. Und wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, die sich ja tatsächlich Tag für Tag schwieriger gestalten für Unternehmen, glaube ich, muss man sich natürlich schon, wenn man die Frage schon in sich trägt, dann ist fast schon die Frage, ob es nicht fast schon zu spät ist. Also dann sollte man auf jeden Fall ins Handeln kommen. Na, also es ist ja vollkommen egal, ob man energieintensive Produktion hat, ja, ob man etwas tut, was vielleicht in 3 oder 5 Jahren eine KI kann. Ich glaube, wir stehen als Welt vor der größten Revolution seit der Industrialisierung. Also damals hat es einfach die 100 Leute, die genäht haben, dann nicht mehr gebraucht, weil es Maschinen gemacht haben. Und heute können halt ganz viele Sachen die KI. Ja. Und ich habe es neulich mal ausprobiert mit ChatGPT. Mein Gott, hat das Ding mich gut gecoacht. Also wirklich entsetzlich gut. Ja. Also nicht, dass ich mich drauf verlassen wollen würde. Aber es ist natürlich schon so, dass manche Dinge, manche Themen verschwinden werden. Ich weiß nicht, wie oft ich noch mit einem Callcenter telefonieren werde und da wirklich ein Mensch sitzt. Es sei denn, das Unternehmen legt wirklich wahnsinnig viel Wert drauf. Ja, also es gibt ja viele Branchen, die zumindest sich fragen müssen, wie erfinden wir uns neu?
Ja, ja, absolut. Und du hast eben auch relativ zu Beginn hast du gesagt, dass vor allem bei komplexen Projekten, bei komplexen Herausforderungen ein kooperativer Ansatz, der vielversprechendere ist, einfach weil er die Komplexität beherrschbar macht. So, wenn wir das jetzt mal übertragen auf die Herausforderungen, sowohl in den Privatleben als auch den beruflichen eigenen Karrieren, als auch in den Firmen selbst. Ich denke, dass die allermeisten Herausforderungen eher komplexer werden als einfacher. Also ich glaube, wir haben immer weniger mit Routineabläufen zu tun. Routineabläufe sind auch per se automatisierbarer, auch durch Technologie ersetzbarer. Das, was übrig bleibt, das, was den Menschen ausmacht, sind die Antworten zu finden auf komplexe Herausforderungen. Mhm. Und da, glaube ich, das wird dann jetzt wirklich dann schon philosophisch, da wird dann die Stärke des Menschen, glaube ich, am meisten ausgespielt, ne? Durch Schwarmintelligenz, durch Kooperation, durch Zusammenarbeit, durch etwas Neues gemeinsam innovativ hervorbringen. Das heißt, auch vor dem Hintergrund denke ich, dass, ob es jetzt IPA heißt oder wie auch immer, dass aber kooperative Formen der Zusammenarbeit wirklich essentiell wichtiger werden, um überhaupt Antworten zu finden auf komplexe Herausforderungen.
Urteilsvermögen ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist und was wir Menschen immer noch wesentlich besser können als die Maschine. Ich habe ja gerade ChatGPT gelobt, aber von den 10 Sachen, die ich neulich ausprobiert habe, waren 8 halt auch wirklich Grütze. Ja, wo ich einfach wusste, das ist eine falsche Antwort. Und wenn du dann sagst, sorry, aber das stimmt nicht. Ach ja, genau. Ja, so. Dann erzählt er es dir aber nochmal und dann denkst du, okay, gut, das Ende der so schlau ist er dann doch noch nicht, ja, so. Ja. Aber ich glaube, dass das viel auf, ich glaube, dass das einen Unterschied auch macht, ist, wie gut ist das Urteilsvermögen und kriege ich sowas als Gruppe hin? Mhm. Na, weil wenn ich als Gruppe zu einer guten Entscheidung kommen will, dann muss ich ja erstmal einen guten Weg zur Entscheidung haben. Und da ist aus meiner Sicht die Allianz klar im Vorteil. Auch weil sie natürlich sich nicht an der klassischen HYI orientiert, sondern eben Planer zum Beispiel viel früher mit an den Tisch kommen, um Probleme später zu vermeiden. Also da sind Sachen wirklich dabei, wo ich sage, naja, das sind schon Mechanismen, die sind wert auszuprobieren. Ja. Und es hindert mich ja auch in einem klassischen Projekt niemand, die Menschen, die ich normalerweise erst in einem Jahr fragen würde, heute schon mal zu fragen, hindert mich ja auch niemand dran. Ja. Ich glaube, diese Modelle, die sind ja immer in Reinform, muss man sich immer überlegen, funktioniert das so perfekt oder muss man das immer ein bisschen adaptieren? Ich bin ja immer ein Fan davon, sich die Sachen anzuschauen, was braucht es denn wirklich? Ja. Ich habe jetzt vorher ein bisschen auch über das Verhandeln gesprochen, ne? Also mit dem Kooperativen und so, das hat natürlich alles seine Grenzen, wenn dein Gegenüber einfach dumm ist. Also du kannst ja nur mit jemandem rational argumentieren, wenn du ihn auch rational erreichst. Das funktioniert aber nicht immer. Ein guter Freund von mir hat da übrigens gerade ein Buch dazu geschrieben, ich mache jetzt Schleichwerbung, Negotiate with Stupid People von Mihai Isman. Ich kann es nur empfehlen. Erstens verhandelt er unfassbar gut und zweitens, das Buch ist wirklich Lektüre wert und sollte in den Situationen weiterhelfen, wo wirklich der Verstand versagt und man einfach denkt so, what? Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, so. Und ich glaube, das ist halt das, was man halt auch nicht vergessen darf, dass dieses Menscheln in den Projekten, man steigt ja dann meistens emotional auch aus, wenn man nicht mehr nachvollziehen kann, warum sich das Gegenüber auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Ja, man sagt, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, das so. Ja.
Das heißt, das wäre jetzt ein Takeaway für alle, die im Grunde genommen sich nach einer kooperativen Zusammenarbeit sehnen, aber auch leider dann hier und da feststellen müssen, es hat Grenzen, man erreicht sein Gegenüber nicht und dann ist es wichtig, auch noch Handwerkszeug zu haben, wie man auch in solchen Fällen sich bestehen kann, richtig?
Ja, weil am Ende des Tages, wenn deine Mechanismen oder sagen wir es so, deine Muster, solange du die kontrollierst, ist ja alles gut, aber wenn die Muster dich kontrollieren, dann ist es halt nicht so gut. Ja, also ich finde, es ist immer gut, wenn man sich entscheiden kann, wie man in einer bestimmten Situation reagiert und nicht, wenn man sich dann mitreißen lässt und dann alles plötzlich nur noch schlimmer macht. Ja, ja. So, und das, was ich gelernt habe, sowohl im Change als auch jetzt in den IPA-Projekten ist, dass es nur ums Endergebnis geht und nicht um die kurzfristige emotionale Befriedigung. Mhm. Das bringt einen immer weiter, ja, als das nicht zu tun. Das machen aber nicht alle. Und dann muss ich natürlich ein paar Sachen in petto haben, damit geschickt umzugehen. Ja.
Ja.
Und da
ja.
sind wir wie bei dem, welche Entscheidung treffe ich für mich, wie gehe ich damit um, sage ich was dazu, wie sage ich es dazu, sage ich, du bist ein Trottel, oder sage ich, hey, können wir darüber nochmal reden, weißt du hast das und das gesagt, das löst bei mir aus und deshalb wünsche ich mir von dir. Also es gibt ja unterschiedliche Sachen, wie man damit umgeht. Ja.
Wie sind deine Erfahrungen mit denen, die in einem IPA-Projekt erfolgreich zusammengearbeitet haben? Sind die danach überhaupt noch fähig für traditionelle Projekt? Konstellationen oder sind die dann verbrannt?
Es gibt solche und solche, ja. ich würde sagen, es ist schon schwerer zu wechseln. Wir haben auch eins unserer Projekte auf IPA getrimmt und haben uns dann doch nochmal umentschieden, es klassisch zu machen. Okay. Ja, das macht natürlich auch was mit den Leuten. Ja, also, aber es war eine gute Entscheidung. Also man muss sich ja mal überlegen, passt das, wie ich es machen will, zu dem, was ich erreichen möchte. Und dann muss man halt manchmal Entscheidungen treffen, die eher unternehmerischer Natur sind, als es jemandem jetzt unbedingt recht zu machen.
Ja. Ja. So. Ich meine, du hast ja gesagt, du hast Volkswirtschaft studiert. Ist das nicht auch der klassische, das klassische Spannungsfeld zwischen Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft?
Ich weiß nicht, also mir hat man damals beigebracht, das bisschen BWL macht ein VWLer nebenbei. Ich finde das nicht, ja, also ich finde, dass jede dieser Disziplinen hat seinen Sinn, ja. Heute frage ich mich manchmal, warum habe ich das nochmal studiert? Und dann denke ich auch manchmal so, mir ist neulich tatsächlich so ein alter Ordner in die Hände gefallen, wo ich dachte so, was, das habe ich gerechnet? Hä? Das ist meine Schrift, ich habe keine Ahnung, was da steht, ja. Muss man sich halt, ich weiß nicht, also heutzutage ist es ja so, dass man irgendwie einen Entry braucht und dann, glaube ich, noch nie so frei war, in dem sich zu entscheiden, was man machen oder werden möchte oder als nächstes tut, wie das früher war. Hast du eine Ausbildung gemacht oder was studiert und dann bist du das auch gewesen. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, wo uns die aktuelle Entwicklung hinführt. Du wirst in nicht allzu ferner Zukunft, behaupte ich, Dinge beginnen zu studieren und bis du es studiert hast, kannst die KI. Ja, also wenn du dir überlegst, wie heute Wissen abgeprüft wird, ja, dann ist das schon fraglich, ja, ob das noch die richtige Variante ist, Menschen Bücher lesen zu lassen, zusammenfassen zu lassen, 90% der Zeit mit Sachen zu verbringen, die eine KI in 1,5 bis 10 Sekunden löst. Jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass man das nicht machen sollte, ja, aber die Frage stelle ich mir schon, wie muss denn eigentlich Lernen künftig stattfinden und ein Miteinander stattfinden, damit man der KI überlegen bleibt? Ja, und ich glaube, das ist schon für den einen oder anderen in seinem Beruf früher oder später eine existenzielle Frage. Und
absolut. Und da würde ich auch nochmal wieder den Schwenk machen dazu, dass die genuin menschliche Intelligenz und auch die Möglichkeit, sich miteinander zu verbinden, dass das eine Stärke ist, und diese Stärke wird umso wichtiger, je stärker die technologische Entwicklung ist, je stärker KI-Nutzung stattfindet. Und ich würde mal sagen, die egozentrische Leistungsfähigkeit, die wird zunehmend ersetzt durch Technologie, und die das Kooperative, das, was auch Kreativität, echte Innovation, menschliche Schwarmintelligenz, das ist im Endeffekt das Potenzial oder das Kapital für die Zukunft. Umso wichtiger, dass man es kultiviert und auch Räume schafft und Strukturen und Bedingungen, in denen man das auch lernen kann, Erfahrung sammeln kann und auch auf den Geschmack kommen kann.
Miteinander war schon immer schlauer als gegeneinander.
Ja, sonst gäbe es uns alle nicht mehr. Hätte man das nicht vorher mal gelernt. Ja, gibt's noch was? Wir könnten wahrscheinlich noch sehr lange sprechen. Wir sind jetzt schon deutlich über die ursprünglich anvisierte Zeit. Ich fand es aber so spannend, ich wollte dann doch nicht unterbrechen oder abbrechen. Gibt's noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was jetzt so die Zielgruppe betrifft? Ein Appell, ein Impuls, den du mitgeben möchtest?
Ich glaube, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen. Und die Menschen in eurem Umfeld so zu behandeln, wie ihr glaubt, dass ihr sie haben möchtet, weil dann werden sie vielleicht auch so. Ich glaube, dass das das ist, was ich am ehesten mitgeben mag und hoffe, dass das nicht nur ein paar Insights zum Thema IPA gegeben hat, sondern unsere philosophischen Exkurse auch noch ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben. Ich glaube ja, also ich persönlich denke ja immer, man kann kein Buch aufschlagen, ohne was draus zu lernen, ja, und sei es das, wie man es nicht machen möchte. Ja, und ich glaube, in unserem Diskurs hat einiges drin gesteckt, wo man nochmal als Denkwerkzeug rausholen kann oder man sagt, das kommt mir jetzt nochmal in den Kopf, jetzt habe ich eine Idee, was ich damit mache. Und wenn das dabei rausgekommen ist, dann war das sensationell investierte Zeit. Und dann freut es mich sehr für jeden, der zugehört hat. Ja.
Vielen lieben Dank, Michael. Ein tolles Schlusswort. Und ich finde auch, wir haben viele Themen angerissen, sind philosophisch eingetaucht, haben aber auch ganz praktisch über IPA-Projekte gesprochen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Wenn es Ihnen gefallen hat oder euch gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback, über Likes, Kommentare, Abos und gerne auch einen persönlichen Kontakt. Auch gerne Michael Fuchs direkt kontaktieren, wer möchte. Und ja, ich würde sagen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.